Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von NZZ Live. Wir machen den Journalismus der NZZ erlebbar.
Das ist Quantensprung. Ein Podcast über Forschung, die bewegt.
Also der Unfall war am 23. April 2016. Ich war kurz in der Bank, weil ich Geld abholen wollte. Und dann wollte ich wieder nach Hause.
Das ist Michael Mehringer. Kurz Michi. Er ist 26 Jahre alt, hat kurze braune Haare, ein großes Lächeln und er ist vom Hals abwärts gelähmt. Mit 16 hatte er einen schweren Unfall auf seinem Moped. Er wollte gerade die Hauptstraße überqueren.
Und ich habe einmal geschaut und die komplette Hauptstraße war komplett leer. Nicht ein Auto war zu sehen.
Nur, hinter einem großen Baum am Straßenrand versteckt, war eben doch ein einzelnes Auto auf der Straße unterwegs. Und das hat Michi voll erwischt. Wie ihn gibt es viele Patienten. Aber Michi ist besonders. Er ist der erste Querschnittsgelähmte in Europa mit einer Hirn-Computer-Schnittstelle, einem Chip im Hirn. Dieser Chip soll Michi wieder Selbstständigkeit schenken. Er soll damit einen Cursor auf dem Bildschirm steuern können und sogar einen Roboterarm bewegen. Und das alles nur mit der Kraft seiner Gedanken.
Natürlich ist mein innerer Wunsch, mit dem komplett selbstständig zu werden.
Das Gehirn direkt mit einem Computer zu verkabeln, das klingt nach Science Fiction. Aber für ein paar Dutzend Menschen ist das bereits Realität. Auch in den USA wurden nämlich schon Menschen solche Chips ins Gehirn implantiert. Und Gelähmten ein wenig Eigenständigkeit zurückzugeben, das ist noch das bescheidenste Ziel der Forschung. Langfristig soll die Technologie noch viel mehr ermöglichen.
Zum Beispiel Ausfälle nach Schlaganfällen, dass man da sich vorstellt, die ersetzen zu können, diese ausgefallenen Hirnfunktionen. Und man kann sich auch in der Psychiatrie irgendwie Anwendungen vorstellen. Und dann gibt es eben noch die ganz große Vision, die zum Beispiel Elon Musk mit seiner Firma Neuralink beschreibt. Und der stellt sich wirklich vor, dass man eines Tages nicht nur so Teilfunktionen des Gehirns, sondern das ganze Bewusstsein sozusagen abgreifen kann.
Das Bewusstsein abhören, sogar herunterladen und so digitale Unsterblichkeit in der Cloud erreichen. Ist das wirklich möglich? Das ist Quantensprung, ein Podcast aus der Wissenschaftsredaktion der NZZ. Jede Woche unterhalten wir uns über eine Idee, die die Welt verändern könnte. Und was es noch braucht, um dorthin zu kommen. Diese Woche ist Georg Rüschemeier mein Co-Host. Er schreibt bei der NZZ über Medizin und Biologie. Wir wollen wissen, was können solche Chips im Hirn wirklich? Ich bin Anna Weber. Willkommen! Es ist kurz vor 11 an einem Freitagvormittag im Februar. Michi ist per Fahrdienst aus seinem Heimatdorf bei Rosenheim ans Klinikum rechts der Isar in München gekommen. Hier trifft er das Team von Simon Jakob, dem Neurotechnologen, der Michi betreut. Und heute trifft er auch Georg.
Der Anfang ist erstmal ganz entspannt, da wird erstmal Kaffee gemacht und dann geht es halt daran, ihn bereit zu machen für die Trainingssession.
Das Forscherteam wird Michis Gehirn mit dem Computer verbinden. Und dazu hat Michi einen Stecker am Hinterkopf.
Dieser Stecker ist so vielleicht 2 Zentimeter im Durchmesser rund und ist erstmal mit so einer Plastikkappe abgedeckt, damit da eben nichts drankommen kann im täglichen Leben. Ne?
Die Plastikkappe lässt sich abdrehen wie ein Getränkeverschluss. Und darunter kommt der eigentliche Anschluss zum Vorschein.
Für mich sah der erstmal ein bisschen aus wie so das Ende von so einem Wasserhahn. Also man sah praktisch in diesem runden Stecker, sah man so ganz viele kleine gleichmäßige Muster.
Diese vielen kleinen Löcher sind die Anschlüsse für die 256 Mikroelektroden in Michis Gehirn.
Jede einzelne Elektrode hat ihren eigenen Kontakt in diesem Stecker.
Die Elektroden sind kurze, dünne Drähte, die in Michis Gehirn die elektrischen Signale von Nervenzellen abhören. Diese Drähte sollen mitbekommen, wenn Michi sich eigentlich bewegen möchte.
Durch den Unfall gab es eben Bruch in seiner Halswirbelsäule und dadurch wurde auch das Rückenmark wirklich durchtrennt. Also diese Verletzung bedeutet, sein Gehirn ist völlig normal, völlig gesund, aber die Signale aus dem Gehirn, die können nicht mehr an den Körper geschickt werden.
Normalerweise würden diese Signale direkt über die Nerven an Michis Muskeln gesendet werden. Als Umweg sollen sie jetzt über den Computer, zum Beispiel an einen Roboterarm geschickt werden. Melissa Zavaglia ist die leitende Neuroingenieurin. Sie schließt Michi gerade an den Computer an. Dazu setzt sie einen sogenannten Messkopf auf den Stecker auf seinem Hinterkopf auf.
Ja, also wenn dieser Messkopf dann installiert ist, dann kann man eben an zwei Buchsen ganz normale Mini-HDMI-Kabel anschließen. Also das kennt man vielleicht so, womit man seinen Computer am großen Bildschirm verbindet. Und genau das passiert dann eben dort auch. Am großen Bildschirm, der vor einem steht, wird dann plötzlich die Aktivität von diesen 256 Elektroden in Michis Gehirn dargestellt.
Wenn Michi sich ganz entspannt, dann wird es auf dem Bildschirm ruhig. Und wenn er sich vorstellt, seinen Arm zu bewegen, dann sieht man das an knalligen Farben. Seine Gedanken lesen kann man daraus aber beim besten Willen noch nicht. Aber genau das soll eine künstliche Intelligenz lernen. Und um das zu trainieren, ist Michi heute hier.
Was ich da gesehen habe, war also eine Übung, wo Michi auf den Bildschirm guckt und er sieht dann da so eine ganz stilisierte Computerhand bzw. seinen ganzen Arm. Und er soll dann einfach immer nachmachen, was dieser Arm vormacht.
Sein richtiger Arm bewegt sich dabei nur noch ein kleines bisschen. Durch die Übung soll die KI lernen, die Signale aus dem Hirn richtig zu interpretieren. Und gleichzeitig lernt auch Michi, wie er den Computer am besten steuern kann.
Und ich bin da so begeistert und fasziniert, dass das klappt.
Michi hat sein Implantat seit Juli 2025 im Gehirn. Seit September kommt er zweimal pro Woche an das Klinikum rechts der Isar, um zu üben. Und er macht Fortschritte.
Also wenn ich denke, dass ich hebe jetzt das Handgelenk nach oben, dann geht der Mauscursor nach oben. Und das funktioniert schon sehr hervorragend.
Michi trainiert im Moment nur mit seinen Gedanken, eines von 8 Zielen auf dem Bildschirm anzusteuern. In den kommenden Wochen werden dann noch mehr Ziele dazukommen, sodass er dann beispielsweise den Cursor über ein Schachbrett steuern kann. Mit den Elektroden im Gehirn, der KI und dem richtigen Training lernt der Computer im wahrsten Sinne des Wortes, Michis Gedanken zu lesen. Und wie das funktioniert, schauen wir uns jetzt an. Denkt nicht an einen rosa Elefanten. Ihr habt sofort an einen rosa Elefanten gedacht? Ich auch. Wir können nur sehr schlecht mit Denken aufhören. Vor allem, wenn wir es aktiv versuchen. Wir denken ständig. Und um ehrlich zu sein, weiß die Wissenschaft noch nicht so richtig, wie Denken eigentlich genau funktioniert. Aber eines wissen wir: Es hat etwas mit elektrischen Signalen zu tun.
Das Besondere an den Nervenzellen ist, dass sie elektrisch erregbar sind. Das heißt, die sind in so einem grundelektrischen Zustand, wo so ein Ladungsunterschied zwischen außen und innen der Zelle ist. Und wenn die jetzt irgendwie angeregt werden, dann öffnen sich so Kanäle in dieser Zellwand und dann wird ganz kurz Plus und Minus, wird ganz kurz vertauscht zwischen außen und innen. Diese kurze Umpolung, das ist das eigentliche Signal und das ist das sogenannte Aktionspotenzial.
So wie ein Computer mit Einsen und Nullen rechnet, rechnet unser Gehirn mit diesen Aktionspotenzialen.
Und jetzt ist die ganz große Frage der Hirnforschung lautet, wie kommen wir von diesen ganz gut verstandenen Prozessen auf Ebene der einzelnen Nervenzellen, wie kommen wir von dieser Ebene zu der Ebene von kognitiven Funktionen wie Bewusstsein oder Intelligenz oder Kreativität oder auch nur der Steuerung meines kleinen Fingers?
Ein erster Schritt ist zuhören. Wenn man die Signale abgreifen kann, kann man quasi den Nervenzellen beim Quatschen zuhören. Und genau dafür hat man schon vor 100 Jahren eine Technologie entwickelt, das EEG.
Das Wort EEG steht für eine Elektroenzephalographie. Das ist einfach eine Ableitung der Hirnströme, allerdings durch die Schädeldecke. Also man macht das von außen mit Elektroden, die man einfach auf die Kopfhaut aufklebt. Und das sind natürlich relativ unpräzise Signale, weil es ist ein bisschen so, als würde man der Konversation von zehntausenden Menschen in einem großen Konferenzsaal zuhören, aber durch eine dicke Wand. Also man kriegt noch ein bisschen was mit, aber man kriegt eher so mit, oh, da rechts wird mehr geredet als da links, aber die Inhalte sind da nur noch sehr schwer rauszulesen.
EEGs werden heute vor allem dazu benutzt, Krankheiten zu diagnostizieren. Zum Beispiel Epilepsie. Aber schon seit Ende der 70er gibt es auch die Hoffnung, dass man mit Hilfe von einem EEG einen Computer mit Gedankenkraft steuern könnte. Solche einfachen EEGs, das waren die allerersten Hirn-Computer-Schnittstellen. Oder wie es im Fachjargon heißt, BCIs, Brain-Computer-Interfaces. Will man noch genauere Signale, dann muss man die Elektroden näher an die Nervenzellen heranbringen. Sprich, man setzt sie direkt ins Gehirn. Schon 1998 wurde in den USA zum allerersten Mal einem Patienten ein BCI ins Gehirn eingebaut. Mittlerweile finden solche Versuche längst nicht mehr nur in kleinen Studien an Universitäten statt. Auch Startups mischen mit. Gerade erst im Januar hat der Chef von OpenAI, Sam Altman, ein Unternehmen gegründet, das BCIs entwickeln soll. Und Elon Musks Firma Neuralink macht schon seit 10 Jahren Schlagzeilen mit BCIs.
Das Besondere an Neuralink ist, dass die es versuchen mit einem kabellosen System, also mit einem Sender, der dann zum Beispiel über Bluetooth aus dem Inneren des Schädels sozusagen seine Signale nach außen sendet, anstatt dass man immer diesen Stecker haben muss, der ja immer ein stetiges Infektionsrisiko darstellt.
Auf der Webseite von Neuralink liest man schon von einer Handvoll von Patienten, die ihr BCI offenbar auch im Alltag benutzen können. Zum Zocken, zum Schreiben, sogar zum Arbeiten. Das alles kann Michi noch nicht. Er kann seinen Chip bisher ausschließlich bei den Trainingssessions an der Universität benutzen. Bisher haben vor allem Patienten mit Lähmungen von BCIs profitiert. Die Gedanken, die der Chip da ausliest, sind immer sowas in der Richtung wie Arm, beweg dich. Doch die Ambitionen der Forscher gehen noch viel weiter. Und auch das Team in München arbeitet schon an der nächsten großen Hürde. Sprache. Von da ist es nicht mehr weit bis zum wirklichen Denken. Wir sind gleich zurück.
Viele Menschen nehmen täglich Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel. Doch wie sinnvoll sind sie? Am 12. März sprechen wir bei NZZ Live in Zürich mit dem Wissenschaftsautor Bas Kast darüber, was unser Körper tatsächlich braucht. Weitere Informationen zur Veranstaltung und Tickets unter nzz.ch/live.
Mit den Elektroden in Michis Gehirn kann eine KI auslesen, dass er gerade seinen Arm bewegen will. Und dann als Reaktion zum Beispiel den Cursor bewegen. Aber was ist bei Patienten mit anderen Einschränkungen? Zum Beispiel nach einem Schlaganfall, wo große Teile des Gehirns abgestorben sein können. Das betrifft noch viel mehr Patienten als eine Querschnittslähmung. So ging es auch einer Patientin, die vom gleichen Ärzteteam behandelt wird wie Michi. Sie möchte nicht, dass ihr Name in der Presse genannt wird. 2016 hatte sie einen Schlaganfall.
Heike und ich shoppen und dann umgefallen.
Durch den Schlaganfall hat sie eine ganz zentrale Fähigkeit zum Teil verloren. Das Sprechen. Man nennt das eine Aphasie.
Alles weg. Wo bin ich? Und dann zeigen, sprechen, schwierig.
Der Schlaganfall war in ihrer linken Hirnhälfte. Georg hat im Spital in München sehen können, wie stark ihr Gehirn davon geschädigt wurde.
Ich habe im Büro von Professor Jakob dann eben auch so einen 3D-Ausdruck von diesem Gehirn gesehen, in der Rekonstruktion. Und da sieht man wirklich, dass also weite Teile dieser Hirnhälfte fehlen.
Auch diese Patientin hat ein Implantat mit Elektroden im Gehirn. In ihrer unverletzten Hirnhälfte. Und das sogar schon seit 4 Jahren.
Und die große Hoffnung ist jetzt, dass man dadurch, dass man jetzt dieses BCI in der anderen, noch gesunden rechten Hirnhälfte installiert hat, dass man da Signale abfassen kann, mit deren Hilfe dann der Computer auch rekonstruieren kann, was eigentlich ihre Sprechabsicht ist und ihr eben helfen kann, sich wieder besser auszudrücken.
Das ist etwas weltweit Einzigartiges. Ein BCI für Sprache. Man nähert sich dem menschlichen Geist an. Dafür müssen die Elektroden an eine ganz andere Stelle im Gehirn eingebaut werden. Derjenige, der dafür sorgt, dass die Elektroden auch am richtigen Ort landen, das ist der Neurochirurg Bernhard Meyer.
Wo wäre denn die Bewegungsfunktion, wo wäre denn die Sprachfunktion, damit Sie wissen, wo genau platziere ich denn die Elektroden?
Er hat sowohl Michi als auch der anderen Patientin ihre Implantate eingebaut.
Es ist für einen Neurochirurgen natürlich eine besondere OP, weil es so selten ist. und weil tatsächlich alles sitzen und passen muss.
Michis Implantat soll merken, wenn er sich bewegen will. Die Elektroden sitzen deswegen in einer ganz bestimmten Region seines Gehirns, im motorischen Kortex.
Also der motorische Kortex ist so ein schmaler Streifen, der sich von oben nach unten ungefähr auf Höhe der Ohren an der Großhirnrinde entlangzieht. Und das ist praktisch der Teil des Gehirns, der für die Steuerung aller Muskeln des Körpers verantwortlich ist.
Im motorischen Kortex lassen sich bestimmte Muskelgruppen ziemlich genau bestimmten Hirnwindungen zuordnen. Aber bei der Patientin mit dem Schlaganfall wollen die Wissenschaftler an die Sprache heran. Und die ist im Gehirn gar nicht so leicht zu finden.
Sprache ist eine wahnsinnig komplexe Fähigkeit und da gibt es eben nicht so eine 1-zu-1-Verbindung, wo man sagen könnte, um das Wort Apfel zu sagen, muss man irgendwie diese und jene Nervenzelle oder Hirnwindung aktivieren. So funktioniert das nicht.
Obwohl die Schlaganfallpatientin ihr Implantat schon viel länger hat als Michi, steht die Forschung bei ihr deshalb noch ganz am Anfang.
Sie haben praktisch erstmal versucht herauszufinden, was ist da überhaupt noch an Aktivität. Und jetzt gehen sie aber über in auch eine Trainingsphase, wo sie erstmal der Frau passiv Wörter vorspielen und versuchen dann aus den daraus entstehenden Aktivitätsmustern Regelmäßigkeiten rauszulesen. Und das Ziel wäre sozusagen, dass sie dann irgendwann diese Hirnaktivitäten selber auch erzeugen kann und dass das BCI die dann abgreifen kann und dann zum Beispiel das Wort Apfel am Bildschirm erscheinen lassen kann.
Bis dahin hat sie noch einen langen Weg vor sich. Es könnte nämlich sein, dass die KI dann jedes einzelne Wort mühsam lernen müsste. Wie sieht das Wort Apfel in ihrem Gehirn aus? Wie das Wort Birne? Der Neurochirurg Meyer ist aber sehr zuversichtlich, dass es klappen wird. Und dass wir erst ganz am Anfang einer großen Erfolgsgeschichte von BCIs stehen.
In den nächsten 5 Jahren sind die Weichenstellung und dann geht's los.
Für ihn ist es von der Sprache bis zum Bewusstsein gar kein weiter Weg mehr.
Wir fangen im Moment damit an.
Die wildesten Fantasien von Musk und Co., das Bewusstsein herunterladen, in der Cloud speichern, hält er alles für realistisch.
Oder andere auch, hört man ja auch, dass es sozusagen nur noch Menschen geben wird, die 2 Gehirne haben. Wenn Sie mich fragen, ob das passiert, kann ich Ihnen sagen, ich bin ziemlich sicher, ja.
Georg, wie ist denn deine Einschätzung davon? Schaffen wir das irgendwann tatsächlich, mit diesen BCIs so richtig ans Bewusstsein ranzukommen?
Also ich bin da ziemlich skeptisch, weil wenn man sich die Geschichte der Hirnforschung anguckt, dann wurde schon immer sehr viel versprochen und in Aussicht gestellt. Also zum Beispiel die 1990er Jahre wurden von Präsident Bush damals als Dekade des Gehirns ausgerufen. Mit der Absicht irgendwie, dass man bis zum Ende dieser Dekade eigentlich alles Wichtige wissen sollte, wie das so funktioniert. Also wie man von dieser vorhin besprochenen Aktivität der einzelnen Nervenzelle bis zum Phänomen des Bewusstseins kommt. Und ja, man ist leider nicht so arg weit gekommen. Dann gab es in den frühen 2000ern ähnliche Initiativen, immer wieder mal so Dekaden der Gehirnforschung auch in Europa. Und auch da wurde immer sehr viel angekündigt. Und wenn man dann rückblickend schaut, was wirklich verwirklicht wurde, war es doch wesentlich weniger. Also ich will jetzt die Forschung natürlich überhaupt nicht klein sprechen oder schlecht sprechen. Da wurde wahnsinnig viel herausgefunden. Das ist bestimmt auch ein sehr spannender Bereich der Forschung. Aber dass wir jetzt wirklich so diesem Phänomen des Bewusstseins so viel näher gekommen wären, da bin ich doch ziemlich skeptisch. Und ich glaube, wenn man da noch nicht ist, dann ist mir völlig unklar, wie man jetzt mit so einem BCI dieses schwer zu verstehende Phänomen abgreifen will. Aber vielleicht hat Elon Musk da andere Ideen.
Ja, Elon Musk hat ja sowieso sehr, sehr große Ideen. Und bei denen geht es ja auch sehr, sehr oft darum, dass eigentlich gesunde Menschen sich so eine Computer-Hirn-Schnittstelle einbauen lassen sollen. Hältst du das für sinnvoll?
Also ich halte es nicht für sinnvoll, weil erfordert halt eine große Hirn-OP und die ist einfach riskant. Ne? Also das kann man auch nicht wirklich schönreden. Also warum ich als Gesunder mir so eine OP antun würde, ist mir nicht klar. Ist natürlich was anderes für einen Patienten wie Michi, der einfach viel zu gewinnen hat, sei es jetzt einfach in seinem Fall die Freude an dieser Studie teilzunehmen und der Wissenschaft irgendwie auch zu helfen damit, aber auch die Hoffnung eben, dass es auch konkrete Verbesserungen für sein Leben geben wird. Da kann man sich dann natürlich schon denken, dass so eine Operation auch gerechtfertigt ist, aber als Gesunder würde ich mir das, glaube ich, nicht antun wollen.
Es gibt ja auch durchaus so eine relativ dystopische Vision davon, was dann passieren könnte, oder? Also ich stelle mir schon vor, wenn ich jetzt so einen Chip im Gehirn hätte und der wird von Elon Musk gesteuert, gibt es dann irgendwann diese Situation, dass mir direkt in mein Gehirn irgendwelche unüberspringbare Werbung angezeigt wird. Welche Probleme könnten diese Chips auch verursachen?
Ja, also das ist einfach, man öffnet da so ein bisschen sein Allerinnerstes an Leute wie Elon Musk, ne, wenn man so ein Ding in sich hat. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass wirklich sowas wie Bewusstsein oder auch Denken oder Sprache abgegriffen werden könnte, dann hat man natürlich ein totales Privacy-Problem. Also schon angefangen bei der Sprache, wären deine Gedanken halt nicht mehr so ganz deine eigenen. Und dann ist halt sehr die Frage, was möchtest du da eigentlich offenlegen und was nicht? Und wie kann man das kontrollieren, wenn man erstmal so ein BCI in seinem Kopf hat?
Siehst du auch potenzielle positive Effekte, wenn Menschen jetzt ihr Gehirn direkt super gut mit dem Computer vernetzen könnten?
Ja, da kann man sich natürlich einiges vorstellen. Also man, sei es zum Beispiel, dass ein Pilot sein Flugzeug dann nicht mehr über irgendwelche Hebel steuern muss, sondern dass er das sozusagen direkt machen kann und auch unter Umständen sehr viel schneller, weil eben diese Übersetzung in erstmal den Arm zu bewegen gar nicht mehr nötig ist. Kann man sich gut vorstellen. Oder noch eine ganz praktische, vielleicht auch für den Alltag eher geeignete Vorstellung wäre, ja, vielleicht könnte man dann auch Zugang haben, direkt aus meinem Gehirn heraus zu allem Wissen der Welt, die in Wikipedia und sonst wo gespeichert sind. Vielleicht könnte ich dann Goethes gesammelte Werke innerhalb von einer Minute einfach in mein Hirn hochladen, müsste sie nicht mehr lesen, sondern hätte es alles schon gelesen.
Man braucht gar nicht mehr zur Schule gehen quasi.
Nee, genau, ist doch toll. Also wir lachen jetzt so ein bisschen drüber, weil das kratzt natürlich so wirklich an den Grundfesten unserer menschlichen Kultur und stellt das alles so ein bisschen in Frage. Ob es realistisch ist, ist die große Frage. Ob es wünschenswert ist, ja, also ganz schlecht sind diese Vorstellungen natürlich nicht. Jetzt haben auf jeden Fall ihre positiven Seiten.
Glaubst du ganz generell, dass diese Visionen und Figuren wie Elon Musk dieser BCI-Forschung helfen und sie vorantreiben oder schaden sie eher?
Ich würde mal sagen, beides ganz salomonisch. Also die treiben es natürlich sehr voran, weil die einfach wahnsinnig viel Geld in dieses Feld stecken, was es sonst so gar nicht gäbe. Und weil die vielleicht auch so ein bisschen hemmungsloser forschen als irgendwelche staatlich geförderten Forscher an Universitäten. Aber auf der anderen Seite ist auch die Gefahr, glaube ich, schon da, dass die dem ganzen Forschungsfeld irgendwie einen schlechten Namen geben könnten. Also zum Beispiel dadurch, dass sie jetzt so wahnsinnige Versprechungen machen, was man schon bald wird machen können. Wenn das jetzt nicht eintritt in 10 Jahren, dann könnte es gut sein, dass dann halt so die Allgemeinheit, er sagt, ja, ihr mit euren BCIs, ihr habt uns da das Goldene vom Himmel runter versprochen und was ist passiert? Nichts. Und dass dann das ganze Feld eigentlich darunter leidet unter diesen überzogenen Versprechungen.
Ja, weil man quasi das Vertrauen verspielt hat.
Ja, genau.
Und würdest du dir selbst einen Chip einbauen lassen?
Also ich sehe keinen Grund dafür, ehrlich gesagt. Ich glaube, für jemanden wie Michi, der wirklich davon was zu gewinnen hat, ist das eine ganz andere Sache. Aber für mich sehe ich nicht so richtig den Vorteil. Also vielleicht überlege ich es mir nochmal anders, wenn man wirklich die gesamte Wikipedia in einer Sekunde in sein Gehirn laden kann. Dann das wäre natürlich schon cool. Aber daran, das wird, glaube ich, nicht so ganz bald passieren.
Vielen Dank, Georg.
Danke.
Übrigens, in den USA haben erste gelähmte Patienten jetzt auch schon einen Back-Channel. Also einen Kanal, über den Signale auch wieder zurück ins Gehirn geleitet werden. Zum Beispiel von Tastsensoren in einer Roboterhand. Ihr könnt Quantensprung nicht nur hören, sondern auch lesen. Im Newsletter findet ihr die wichtigsten Fakten aus dieser Folge auf einen Blick und zusätzlich noch weiteren Lesestoff. Den Link zur Anmeldung findet ihr in den Shownotes. Das war Quantensprung. Ein Podcast über Forschung, die bewegt. Ich bin Anna Weber. Bis zum nächsten Mal.